Ich weiß nicht, kam ich auf dich zu oder waren wir zusammen aufgebrochen? Und wo kam ich her, wenn wir uns zufällig getroffen haben sollten? Hatten wir Wassermelonen kaufen wollen? Jedenfalls lief ich zu dir. Oder ich war bereits bei dir und blieb nun neben dir stehen, während du diese andere Person schaltest. Oder hattet ihr euch lediglich unterhalten? Du warst gerade vor einigen Stunden oder Tagen angereist. Ich weiß noch, dass es heiß war, das weiß ich sicher. Wir standen auf dieser Straße, vor dem brachliegenden Feld, an der Ecke, wo das Jurückenzelt aufgestellt war. Dort. Eine Ewigkeit. 5 oder 6 Minuten. Aber eine Ewigkeit. Wir stehen ja noch immer da, noch immer, für immer. Du und ich, wir stehen hier. Oder im Jurückenzelt. Unwichtig wo, unwichtig wer die andere Person war. Gab es sie? Wichtig nur das, das allein. Wir standen dort zusammen, du und ich. Für 5 Minuten oder 6 oder 4 oder 10, auch das unwichtig. Nur dies. Wir standen dort zusammen. Und wir können für immer dort stehen, uns dort treffen, dorthin zurückkehren. Mit dort meine ich weder den Ort, jene Straßenecke in Kriskalissen, noch die Zeit. Ein Tag im Juli des Jahres 1996, 57 Jahre und etwa 3 Monate nach deiner Geburt. Dieser Moment löst sich aus den Jahren heraus. Der Staub löst sich von der Straße. Der Asphalt bricht auf, wird zu Sand, wird zu Wasser. Fließt ab, alle Wasser, auch die der Körper fließen zusammen, werden wieder zum ersten Meer, endlich zu Eis, kosmischem Eis. Häuser, Straßen, alle Gegenstände, längst zerfallen. Das Erz kehrt zurück in die Erde, aber auch die Erde selbst gibt ihre kreisrunde Form auf, besteht jetzt aus mehreren Teilen, die wiederum zerbröseln, zu kosmischem Staub werden und sich in eine Bewegung aller Elemente hin zu einem Punkt hineinziehen lassen, in dem sich alle Teilchen des Universums verdichten, eine große Heimkehr zur Singularität, während wir beide, körperlos, in jenem großen schwarzen Nichts, eine Ewigkeit miteinander haben. Du, viel größer als ich, sehr aufrecht stehend, mit einer weißen Fischermütze. Ich, die Hitze der Sonne spürend, obwohl es längst keine Sonne mehr gibt, neben dir, immer hier. Vater hielt plötzlich meinen Arm. Ich rannte ins Jurückenzelt, holte Wasser und Trauben, befeuchtete Vaters Gesicht. Habe ich das getan? Ich versuchte ihm einen Traum, eine Traube, zwischen die Zähne zu legen. Der Dorfarzt fuhr an, in einem roten Wagen. Ja, es war ein roter Wagen. Einem alten, verstaubten, kleinen Fiat. Oder Renault. Jedenfalls rot. Ich sah ihn halten, vor dem Zelt. Er gab Vater eine Spritze. Mutter, rennend. Ein Krankenwagen. Die Fliesen auf dem Boden des Krankenhauses glänzten wie schwarze Spiegel. Mutter und ich. Mutter, ich. Vater in einem Krankenhausbett. Die Gesichtszüge voller Ruhe. Die Augen geschlossen. Ich hatte ein neues Wort gelernt. Die Zelte der Jurücken bestehen aus schwarzem Ziegenhaar. Sie schützen vor der Sonne an Hitzetagen und vor Eis und Schnee im Winter. Jeder Fall, geht man nur lang genug zurück, hat denselben Ursprung. Wir fielen sanft. Koma. Ein Krankenwagen hielt vor dem Jurückenzelt. 2 Männer hieften meinen Vater auf eine Bahre. Der Krankenwagen fuhr los. Man sah dem Ort nicht mehr an, dass mein Vater eben neben mir gefallen war. Das Krankenhaus war ein Haus mit Glasfassade in Mersin. Meine Mutter und ich warteten im Foyer. Viele Menschen warteten dort. 2 Frauen kamen angerannt. Sie weinten, sie schrien, sie schlugen sich mit den Fäusten gegen die Brust und auf den Kopf. Sie wehklagten. Meine Mutter sagte, sie haben jemanden verloren. Wir warteten viele Stunden, 8 oder 9 oder 12 oder 14. Ich dachte zum ersten Mal darüber nach, wie es möglich war, dass ein Abend mit anderen Jugendlichen schnell verging und ein Nachmittag im Krankenhausfoyer eine Ewigkeit dauerte. Die Relativität der Zeit. Ich wollte zurück zu den Jugendlichen. Ein Mann im Anzug lief, die Hände am Kopf haltend, aus dem Krankenhaus. Ein anderer eilte ihm hinterher. Männer mit schwarzen Jacken versuchten, die Frauen auf dem Boden wieder aufzurichten, was dazu führte, dass sie noch lauter weinten. Schließlich gelang es den Männern, und sie versuchten, sie in den Armen haltend und tröstend aus dem Krankenhaus hinauszubekommen. Auf dem Weg zum Ausgang war das Weinen leiser. Laut war das Gemurmel der Zuredenden. Doch kaum hatten sie das Gebäude verlassen, brachen aus den Frauen noch heftigere Schreie heraus. Auch der Mann, der rausgerannt war, schrie. Ich sah durch die Glasfassade, wie der Mann im Anzug die Hand einer der Frauen zu halten versuchte, wie auch sie sich ihm weinend entgegenstreckte. Doch die übrigen Männer zogen sie auseinander, vielleicht um sie auf diese Weise leichter beruhigen zu können. Ihre Schreie spürte ich in meinen Eingeweiden. Außerdem stellte sich in mir eine seltsame Unsicherheit ein, ob ich erleichtert sein sollte, dass es meiner Mutter nicht ganz so schlecht ging, oder fühlte sie genauso, nur dass sie ihre Trauer anders ausdrückte. Der Gedanke, dass dies auch die Schreie meiner Mutter waren, die nur andere für sie ausführten, schnürte mir die Kehle zu. Mutter sagte, trink Wasser. Sie sagte, starr die Trauernden da draußen nicht so an. Ich schaue nach deinem Vater und komme wieder. Ich will die Ärzte fragen, ob du ihn auch sehen darfst. Die elektrische Tür zum Korridor hinter dem Empfang öffnete und schloss sich wieder hinter uns. Die Schreie waren hier zwar noch zu hören, aber aus der Ferne. Von hier aus glichen sie den Geräuschen des Windes in einer stürmischen Nacht, die man in einem stabilen Haus durchsteht. Mutter führte mich zu einem Fahrstuhl. Hier blieben nur noch die Geräusche der hochziehenden Maschine. Mutter sagte, »Dein Vater sieht wie ein Engel aus. Wir wissen nicht, was er wahrnimmt. Vermutlich kann er uns nicht hören und sehen. Aber ich bin überzeugt, dass etwas in ihm deine Nähe spüren wird.« Mutter sagte, »Vielleicht hilft ihm das, den Weg zurück zu uns zu finden.« Vater schlief in einem weißen Raum, in einem weißen Bett. Zwischen Kopfkissen und Decke, alles weiß, schimmerte der hellblaue Stoff des Hemdes, das man ihm angezogen hatte. So ganz in weiß und mit blauem Schimmer lag er im Himmel, in den Wolken. Er lag vor mir, nicht mehr ansprechbar, aber irgendwie behütet. Von den Pflegern, der sauberen Bettwäsche. Ich versuchte zu verstehen, was ich empfand oder empfinden sollte. Ich war nicht traurig in jenem Augenblick vor dem Bett stehend. War ich gleichgültig? Sicher nicht. Das Unvorstellbare war geschehen. Und jetzt war es Teil des Lebens. Aber ich fühlte die Konsequenzen nicht. Mutter sagte, sieht er nicht aus wie ein Engel? Für meine Mutter war ein Engel ein Wesen der Unschuld und des Friedens, ohne jeglichen Groll. Das meinte sie, wenn sie Melek sagte. Für mich waren Engel auf Deutsch zunächst menschenähnliche Geschöpfe mit großen weißen Flügeln oder die kleinen Weihnachtsengelchen, die wir als Kerzen hatten anzünden dürfen in meiner Kindheit. Ein Engel auf Türkisch, Melek, war ein transzendentales Wesen, ein Abgeordneter aus dem Reich Gottes, der in einer Mission zu uns Menschen gesandt wurde. Mein Vater erwähnte am ehesten den Erzengel Gabriel, den Überbringer des Wortes, jenem Engel, der in der islamischen Tradition zum Propheten Mohammed hinabgestiegen war und ihm befohlen hatte, zu lesen, vorzutragen, woraufhin der bis dahin analphabetische Prophet mit einem Mal zu einem Leser der Offenbarung wurde. Gabriel war in meiner Vorstellung zwar ein zugewandter Engel, aber er war auch autoritär und kraftvoll. War doch schließlich das einzige Wort, von dem ich wusste, dass er es gesprochen hatte, ein Imperativ, lies. Oder wie es in manchen Übersetzungen heißt, trag vor, was nah dran ist an erzähl. Gott befahl zu erzählen. Der andere Engel, von dem ich gehört hatte, war der Todesengel Azrael, der aus dem Reich Gottes auf die Erde hinabstieg, um den Menschen das Leben zu nehmen. Ich erkannte in meinem Vater, wie er dort lag, weder die mächtigen Engel des Islam, noch die christlichen hübschen Cherubim der Weihnachtszeit. Und doch verstehe ich heute, was meine Mutter damals meinte. Vater sah friedlich aus, verbunden mit dem Jenseits. Eine Verbindung, von der sie hoffte, dass er sie lösen und zu uns zurückkehren würde. Eine Hoffnung, von der ich nicht mehr weiß, ob ich sie aus Solidarität mit meiner Mutter oder mit meinem Vater oder überhaupt hegte. Ich kann nicht mehr sagen, was ich meinem Vater gegenüber empfand in jenem Augenblick. Die Muskeln seines Gesichts waren entspannt, wie sonst nie. Sogar die Falten der Stirn waren verschwunden. Die Augen waren geschlossen, das lichte Haar fiel nach hinten. Seine Haut glänzte wie Wachs. Die Häuser verschwanden in der Nacht, und an ihre Stelle traten einzelne Fenster aus Licht, gelbe Rechtecke in die Finsternis geschnitten. Nur das Krankenhaus, das tagsüber blau war und inmitten der umliegenden größeren staubigen Häuser klein wirkte, leuchtete jetzt aus allen Stockwerken hell auf jenen Vorplatz, auf dem die schreiende Frau und der weinende Mann sich aneinander festgehalten hatten. Das Taxi fuhr vor. Eine plötzliche Dunkelheit, als wir uns weg vom blauen Haus zur Straße hinwandten. Über mir griffen die Finger der Sterne ins Himmelschwarz. In mir hörte ich noch die Schreie der Trauernden. Die Sterne und die Schreie trug ich mit mir aus diesem Tag, dieser Nacht. Ich saß mit meiner Mutter auf der Rückbank. Wir verließen die Stadt, in die Nacht. Nur die roten und blauen Lichter auf dem Armaturenbrett des alten und nach Polster riechenden Autos leuchteten in die Dunkelheit. Der Weg aus Mersin zurück nach Kyskalissi führte an der Küste entlang, wo sich jetzt das Ende der Welt ausbreitete. Der Klang der brechenden Wellen mischte sich in das Summen des Motors und das Rauschen und Knattern des Windes, der durch die offenen Fenster ins Taxi fuhr und unsere Haare aufflattern ließ. Wir sprachen während der Fahrt nicht mit Worten, nur mit Berührungen, hielten uns an den Händen, die warme Hand meiner Mutter. Unsere Finger ineinander verschränkt, unsere beiden Hände eine Faust, auf dem Rücksitz eines Taxis, das uns entlang der Grenze der Welt fuhr. Wir, Mutter und ich, warteten an der Schnellstraße. Eine Videoaufnahme, aufgenommen mit dem Camcorder meines Vaters, den aber meistens ich mit mir führte, zeigt uns bei einem Ausflug. Unten rechts im Bild, in weißer digitaler Schrift, steht das Datum 14.07.1996. Abwechselnd in den Bildern zu sehen sind meine Mutter, meine 10-jährige Cousine und ihre Eltern, das heißt die andere, die jüngste Schwester meiner Mutter, mit ihrem Mann. Außerdem Tante Semma und ich. Mein Vater ist nicht dabei. Er ist noch nicht angereist. Auch Großvater Sinan ist nicht zu sehen. Vielleicht ist er bereits zurück nach Ankara gefahren. Wir sind an einem Hafen mit Betonstegen, Fischerkuttern und einer Fähre im Hintergrund. Der Wind ist zu hören. An den erinnere ich mich auch am meisten, an den Wind jenes Tages. Am wenigsten ist meine Mutter zu sehen auf den Aufnahmen. Sie filmt. Tante Semma schaut missmutig in die Kamera, will nicht gefilmt werden, sagt, dass es ihr reiche. Mir fällt auf, wie jung sie ist. Damals hatte ich sie zu den Erwachsenen gezählt. Sie stand auf einer Ebene mit meiner Mutter. Jetzt, auf den Aufnahmen, sehe ich sie näher bei mir. Sie ist etwa 30, sieht aber aus wie 20, fast wie ein Teenager. Rebelliert, pubertiert. Meine Mutter muss sich um sie kümmern, mit ihren Allüren umgehen, ihren koketten Missmut auffangen. Ich schaue ernst, vielleicht traurig. Ich bin allein. Selten gehe ich ein paar Schritte mit Tante Semma. Meistens bin ich für mich, merke nicht, dass ich gefilmt werde. Laufe am Steg entlang. Der Wind weht mir ins Gesicht, weht meine halblangen blauschwarzen Haare mit dem tief in die Stirn reichenden Ansatz zurück. Ich trage ein blaues T-Shirt, das der Wind auf meine flache Brust drückt. Basketballshorts und schwarze Turnschuhe. Ich laufe über eine Straße. Ich lehne an einem kastenförmigen, großen Mercedes aus den 60er Jahren. Ich laufe an den Rand der Kaimauer und knie nieder und betrachte das Wasser. Neben mir hocken Fischer. Sie trinken Tee, diskutieren. Für mich sind sie unsichtbar. Auch sonst nehme ich nichts wahr um mich herum. Der Mercedes, gegen den ich lehne, ist ein Flügelnussbaum in der Welt, durch die ich wandere. Die Kaimauer ist der Rand des Planeten. Das Wasser, auf das ich schaue, die Gasse einer Stadt, die es nur in meinem Kopf gibt. Die Straße, über die ich laufe, ein Raum in einem großen Gebäude, in dem ich jemanden suche. Wo bin ich? Wen suche ich? Komm, mein Sohn, wir gehen, sagt meine Mutter. Und sie muss es nochmal sagen. Erst dann reagiert mein Körper, indem er sich aufrichtet. Vielleicht ohne sie bewusst zu hören, einem Instinkt folgend. Etwas ist traurig daran, am Blick meiner Mutter durch die Kamera, an meinen Tanten, sogar an der überzogenen Fröhlichkeit meiner Cousine. Etwas ist traurig. Dabei konnte niemand wissen, dass sich in 5 bis 10 Tagen alles verändern würde. Im Jahr 1996 war mein Vater 57 Jahre alt. Er wurde 5 Monate nach dem Tod Atatürks geboren, der 1938 mit 57 Jahren an einer Leberzirrhose starb, exakt 5 Monate und 19 Tage vor der Geburt meines Vaters. Zeitlebens blieb mein Vater ein Verehrer Atatürks, von dessen, wie er fand, aufklärerische Haltung zum Islam er überzeugt war, dessen strategisch-militärisches Denken ihn faszinierte. Die Vorstellung von Atatürk als jemand mit Mut zum Widerstand im Alleingang gegen Sultan und Besatzer musste ihm eine Orientierung im Leben gegeben haben. Die Entschlossenheit, die Einsamkeit. Ein Mann, der nicht einverstanden ist mit den Bedingungen seiner Zeit, mit den Entscheidungen der Autoritäten. So stelle ich mir Vaters Blick auf Atatürk vor. Einer, der sich gegen alles erhebt und dem deshalb niemand mehr bleibt, zu dem er aufschauen, den er um Rat fragen kann, der nur mehr mit sich selbst Rücksprache hält, für sich entscheiden muss. Die Schlafstörungen, die keine Orientierung sind, aber eine Bestätigung, wenigstens eine Folge davon, vollständig auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. In unseren Wohnungen in Hannover und Kırklareli hing kein Bild von Atatürk, wie es sonst oft üblich war bei seinen Anhängern, sowie in Schulen, an öffentlichen Plätzen, in Kebabhäusern, allen staatlichen Einrichtungen der Türkei. Nicht bei Vater. Denn die Einsamkeit eines Mannes, der niemanden mehr um Rat fragen kann, außer seinen eigenen Verstand, erlaubte keine Götzen. Aus der Sicht meines Vaters durfte ein Bewunderer Atatürks nicht sein Anhänger sein. Denn wer seinem Beispiel folgte, war allein seinem Verstand und seinem Gewissen unterworfen. So jemand kannte keinen Anführer. So jemand kannte nicht mal einen Vater. Ich wusste damals noch nicht, dass ich 2 Jahre später in unserer Küche in Hannover, die mein Vater nicht mehr betrat, weil er gar keinen Ort mehr betreten konnte, meine Mutter anschreien würde, weil ich links sein wollte, also internationalistisch, und Atatürk aber gesagt hatte, welch Glück für denjenigen, der sich Türke nennt. Man verdrehe hier in Deutschland alles, sagte Mutter vehement, aber deutlich ruhiger als ich. Was Atatürk damit meine, sei etwas ganz anderes, nämlich, dass das Türkischsein inklusiv verstanden werden müsse. Ich könne mich ja auch Deutsch nennen, obwohl meine Eltern aus der Türkei kämen. Und Türke könne eben auch jeder in der Türkei sein. Was Atatürk meine, sei, dass allen Staatsbürgern dort die Bürgerrechte zustünden. Seltsam, dass er dem den Namen Türke gab. Außerdem bin ich nicht Deutsch, sagte ich. Was bist du dann? Fragte sie. Kommunist, rief ich. Sie sagte, manchmal denke ich, es wäre zu den schlimmsten Auseinandersetzungen zwischen dir und deinem Vater gekommen, wenn er gesund geblieben wäre. Es verletzte meine Mutter, dass ich lieber eine schwarz-rote Anarchistenflagge in der Wohnung hängen sehen wollte, als ein Bild von Atatürk. Aber sie sah uns als gleichberechtigte Bewohner an, was wir natürlich nicht waren. Doch Mutter war demokratisch und stellte die Zierkacheln mit Atatürk, die sie von meiner Cousine, die als Ingenieurin in einer Fabrik für Fliesen arbeitete, geschenkt bekommen hatte, erst gar nicht auf, sondern ließ sie im Schrank verschwinden. In unseren Wohnungen hingen auch keine Bilder von Ahnen, nur Fotos von der eigenen Familie, von Mutter, Vater, Sohn. Ein einziges Mal sah ich ein Bild von Vater meines Vaters, Schehmus, weil ich gefragt hatte, ob er, mein Vater, auch jemandes Sohn sei, so wie ich seiner. Selbstverständlich, sagte Vater und zog aus einer der Schubladen des großen Holzschrankes in unserem Wohnzimmer ein Schwarz-Weiß-Foto. Darauf ein unrasierter Mann, fotografiert nach dem Aufstehen, noch im Pyjama, gegen ein Kissen gelehnt, die Hände auf den aufgestellten Knien, im Gesicht ein Lächeln mit Härte. Şehmus, der 19 Jahre nach der Geburt Atatürks zur Welt kam und 10 Jahre vor meiner starb. Erst Jahre später brachte mein Vater von einem Besuch in Mardin die Gebetskette meines Großvaters mit. Einige der Bernsteine fehlten. Vater sagte, du musst dich Steine reiben und dann daran riechen, sie duften nach Honig. Er hängte das Tesbih an einen Nagel im Flur unserer Wohnung. Und das war der einzige Gegenstand eines Ahnen, von dem ich wusste. Einmal fragte ich Vater, was Kader bedeute. Das türkische Wort für Schicksal fiel oft. Alleinstehend als Ausruf. Kader, Schicksal. Mein Vater antwortete, dass wir alle ein Buch seien, geschrieben von Gott. Was steht in diesem Buch? Fragte ich ihn. Alles, sagte er. Alles. Jedes Wort, das du sprichst, jeder Gedanke, den du denkst, jedes Handeln, auch das, was wir gerade besprechen. Ich fragte, aber schreibt Gott auf, was ich mache, oder mache ich, was Gott aufschreibt? Das weiß ich nicht, mein Junge, sagte Vater. Mein Leben lang habe ich darauf bestanden, dass jeder selbst sein Schicksalsbuch verfasst. Womöglich steht alles schon geschrieben. Aber wie kann ich wissen, was richtig ist? Du musst ihn fragen. Da kann dir niemand helfen. Aber wie? In deinem Herzen. Nach einem unserer Krankenhausbesuche in Mersin suchte ich am Abend meine Freunde. Vorm Nachbarhaus fand ich aber niemanden und lief weiter ins Regencafé. Ich sagte, ich wolle auch Musiker werden, und die Gitarristen brachten mir das Lied über die Mittelmeerabende bei. Der eine sang mit einer rauchigen Stimme. Der andere schaffte auch die hohen Töne. Er war es, der zu mir sagte, dass meine Finger perfekt seien fürs Gitarrespielen. Er sagte, übe jeden Tag. Spiel die ganze Zeit. Halt dich an der Musik fest. Sie lässt dich nicht fallen. 4 Tage, nachdem mein Vater das erste Mal gefallen war, stand er überraschend wieder bei uns vor der Tür. Er war aus dem Koma erwacht und hatte gegen ärztlichen Rat das Krankenhaus verlassen.
Temmuz 1996 tarihinde yapılan nörolojik muayene ve tetkik sonunda Vetreba basiller artar yetmezliği tanısı konulmuş olup, hasta yoğun bakım ünitesine yatırılarak tedavisi yapılmıştır. Hasta 23 Temmuz 1906 tarihinde 15 gün yatak istirahati önerilerek Salah ile taburcu edilmiştir. Durumu bildirir rapordur. Doktor Cemal, nöroloji uzmanı.
Wir, Mutter und ich, warteten an der Schnellstraße auf den Bus. An uns fuhren überfrachtete Lastwagen vorbei. Auf ihre Ladeflächen waren meterhoch Baumstämme gebunden oder Müll oder etwas anderes, das sie transportierten. Sie schienen jeden Moment umzukippen. Motorräder und Pkw rasten. Mutter winkte einen Bus heran. Der Fahrtbegleiter spritzte uns kölnisch Wasser in die Hände. Die Fahrt dauerte eine Stunde. Die ersten 3 Tage lag mein Vater im Koma. Ich traf mich an den Abenden weiterhin mit meinen Freunden, den Jugendlichen in meiner Straße, oder besuchte die Gitarristen vom Regencafé. Laut der Ärzteberichte war mein Vater vom 19. bis zum 23. Juli 1996 im Krankenhaus. 34 Jahre nach seiner ersten Ankunft in Deutschland, am Hamburger Hafen. 34 Jahre, in denen er Bau- und Fabrikarbeiter in Deutschland gewesen war, Soldat in der Türkei. 34 Jahre, in denen er ein zweites Mal studiert und ein neues Leben diesmal als Ingenieur begonnen hatte, in denen er verlassen wurde, in denen sein Vater starb und er 8 Jahre lang allein lebte, bis er in Zeiten der Ausgangssperre in Ankara meine Mutter kennenlernte, mit der er 2 Jahre später einen Sohn in Hannover bekam, mich. 34 Jahre, von denen er 15 Jahre lang eine zweite Ehe führte, eine Hobbypension an dem Ort baute, an dem er mit meiner Mutter die Flitterwochen verbracht hatte, in denen er sich mit meiner Mutter stritt und auch von ihr, auch in seiner zweiten Ehe, verlassen wurde. In denen er um sie und mich kämpfen musste und meine Mutter nach einem Jahr, das wir bei Großvater Sinan in Ankara verbracht hatten, schließlich davon überzeugte, zu ihm zurückzukehren. 34 Jahre, an deren Ende er vor jenem Jurykenzelt in Kıskalesi fiel.